Ja, guten Morgen, ihr alle. Auch noch guten Morgen an den Wasserträger. Und gut geschlafen. Also, wir hatten ja gebetet, dass der Heilige Geist euch in der Nacht zur Offenbarung gibt. Deswegen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, auf was ich hoffen muss. Auf eine gute Nacht oder eine weniger gute Nacht. Wir wollen heute Morgen mit dem weitermachen, wo wir gestern Abend aufgehört haben, bei dem Thema des Bundes als das Bild für, wie wir Ehe sehen. Warum müssen wir darüber nochmal reden? Weil ich glaube, dass wir, also Deutsche in Deutschland im Jahr 2011, wir haben wirklich sehr ungünstige Voraussetzungen zu verstehen, was es mit dem Bund auf sich hat. Das liegt nicht daran, dass wir irgendwie besonders blöd wären, sondern das liegt daran, dass wir durch unsere Bildung in der Schule und durch unsere Gesellschaft in einer Art und Weise geprägt worden sind, dass das, was Bund meint, so überhaupt nicht auf unseren Radarschirm passt. Das ist sowas total Fremdes. Und das fängt mit etwas ganz Simplen an, dass für uns es überhaupt nicht mehr so richtig vorstellbar ist, dass wir etwas sagen und das dann noch tun. Also ein Versprechen halten, etwas sagen, auch umsetzen und daran festhalten. Das ist das, was uns heute in unserer Kultur vermittelt wird, dass man das gar nicht mehr so muss. Also sich festlegen und dann dort festgelegt bleiben, wo man sich einmal festgelegt hat. Das ist was überhaupt nicht mehr populär ist. Ja, das lernen wir erstmal so von den Politikern, da können wir noch ein bisschen rumlästern, dass die so hören wir das eine sagen und das andere tun und dann fühlen wir uns ein Stück gut dabei. Aber wir selber sind auch nicht so sehr viel besser. Weil wir so geprägt sind, immer Hintertürchen uns offen zu lassen. Wir sind geprägt, bei einem Vertrag immer erstmal dort zu gucken, wo ist denn die Ausstiegsklausel. Ja, geht euch das nicht so? Wenn ihr irgendwie einen neuen Vertrag unterschreibt, wie komme ich denn hier wieder raus? Das ist ein ganz wesentlicher Teil unseres Seins. Wie komme ich da wieder raus? Wo ist meine Hintertür? Wie sieht mein Plan B aus? Und diese Idee, Auswege zu haben, kommt ein Stück daran, dass wir uns selbst so ganz, ganz sehr in den Mittelpunkt setzen. Und wir mit unserem Sein und mit unseren Wünschen und mit unseren Ansichten, wir sind ja so unantastbar. Der Spruch, der das richtig greifbar macht, heißt ja, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und diese Lüge ist schon ziemlich alt. Das haben die alten Griechen schon rausgefunden, also schon vor Platon hat es mal jemand formuliert. Es ist trotzdem nicht wahrer geworden in all den 2000 Jahren. Der Mensch ist eben nicht das Maß aller Dinge, sondern Gott ist das Maß aller Dinge. Aber wir glauben das und das wird uns so oft erzählt, wir sind das Maß aller Dinge. Und unser Wohlbefinden, unser Gutsein, unsere Maximierung des Spaßes ist das absolut Höchste, was es wohl gibt. Und dem muss ich alles unterordnen. Und wenn es irgendwie einen Weg gibt, dass ich, indem ich meine Versprechen breche oder irgendwas anderes mache, da noch ein Stück mehr vom Leben rausholen kann, dann sind wir sehr willens, das zu tun. So sind wir halt. Das war nicht immer so. Und deswegen sage ich, haben wirklich in der Beziehung echt schlechte Karten, das zu verstehen. Ich denke, zum einen gibt es Kulturen, auch heute noch in der Welt, wo das ein ganzes Stück anders läuft. Wo zum Beispiel ein Wort ist. Und auch hier in unserem Deutschland war es sehr lange Zeit so, dass ein Wort war. So, ich komme so ein Stück aus der Geschäftswelt und da gab es noch vor 100 Jahren den Begriff des ehrbaren Kaufmanns. Das sind also so die Leute, die hatten so schwarze Klamotten an und so einen Zylinder und die haben Geschäfte gemacht, in denen die sich die Hand gegeben haben und gesagt, das machen wir so. Und damit wurde es erledigt. Ein ehrbarer Kaufmann hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es seine Ehre war, das, was er gesagt hatte, auch zu tun. Heute werden dicke Verträge geschlossen, weil man weiß ja schon, im Hintergrund irgendwie wird der andere versuchen, da rauszukommen, dann muss ich vor Gericht gehen und jetzt schauen wir mal, wie ich den dann irgendwie an mich binden kann. Dass es mir eine Ehre ist, das zu tun, was ich mal gesagt habe, das passt nicht mehr zu uns rein. Und das ist die Frucht von Jahrhunderten mittlerweile, Prägung von Humanismus, der Mensch ist das Maß aller Dinge und dein ganzes Streben ist danach ausgerichtet, für dich selbst das Maximale rauszuholen im Leben. Und das ist das Ergebnis. Das heißt, wenn wir über Ehebund reden und über ein Versprechen, wo es mir eine Ehre ist, es zu halten, dann ist das schon mal so eine gewisse Hürde. Weil das nicht mehr in uns drin ist. Der Axel hat gestern erzählt von Albanien. Und Es gibt da in den Kulturen des Balkans und auch des Nahen Ostens den Begriff der Gastfreundschaft. Ich kann mich noch erinnern, als ich so Anfang der 90er das erste Mal in Israel war, da hat man uns erzählt, wenn man in die Wüste geht, da leben die Beduinen und das sind ganz, ganz harte Kerle. Und da kann es schon mal sein, dass man da einen drüber bekommt. Dann hat man gesagt, musst du aufpassen, die Typen, die verstehen keinen Spaß, weil die sind noch so halb wild. Aber wenn du es schaffst, dass der dir einen Tee anbietet, dann kannst du deine Kameraausrüstung dort lassen. Was heißt, wenn er dir einen Tee anbietet, dann bist du sein Gast. Und dann ist um nichts in der Welt vorstellbar. Selbst wenn der bitterarm ist und nichts hat und du ihm Geldbeutel hinstellen würdest, er würde ihn nicht anfassen. Das ist noch heute irgendwo da. Und in Albanien hat der Axel erzählt, dass in der Zeit des Dritten Reiches in Albanien kaum Juden umgebracht worden sind. Weil die Menschen dort, also die Albaner, Juden als Gäste hatten und sobald die in ihrem Haus waren, galt das Recht der Gastfreundschaft. Und das bedeutet, ich gebe mein Leben hin, um das Leben meines Gastes zu schützen. Das ist für uns total unvorstellbar. Das ist ganz weit weg, ganz weit weg. Wir lesen zum Beispiel die Geschichte mit dem Lot in Sodom, wo die beiden Leute als Gast gekommen sind und dann draußen dieser Mob von total verrückten Leuten die rausgeholt hat. Ich lese die Geschichte nicht vor, die habt ihr alle bestimmt mal gelesen. Ja, also die sind zu Gast bei dem Lot und dann kommt draußen irgendwelche, ja, das wäre jetzt völlig politisch unkorrekt, die beim Namen zu nennen, also Menschen, die schlechte Dinge tun wollten. Und jetzt überlegt er, dann sagt er, die kann ich euch nicht geben, die sind meine Gäste, nehmt meine Tochter. Da habe ich ein ernstes Problem, mir das überhaupt vorzustellen. Das passt nie in meinen Kopf rein. Zwei wildfremde Leute gegen mein eigenes Kind. Merkt ihr, kulturell ist das nie unsere Welt. Aber für den war das total klar, weil Gastfreundschaft bedeutet, ich habe mein Versprechen gegeben, ich werde dich beschützen und selbst wenn es mich mein eigenes Leben kostet. Die Leute in Albanien haben das noch vor 60 Jahren so gemacht. Sie haben ihr eigenes Leben riskiert, um einem wildfremden Menschen das Leben zu retten, nur deswegen, weil sie ihm versprochen hatten als Gast, du bist jetzt unter meinem Schutz und meiner Autorität. Merkt also mit dem Bund, das ist eine Geschichte, die hat Tragweite. Das ist eine sehr ernsthafte Sache. Und wir haben, hatte ich gerade gesagt, da Mühe, das zu verstehen. Ja, die Bibel sagt, in Matthäus 5, 37 sagt Jesus, eure Rede sei ja, ja und nein, nein. Und damit hat er nicht gesagt, dass wir stottern sollten, sondern er hat gesagt, wenn ihr ja sagt, dann meint ja. Und wenn man das in dem Kontext liest, geht um das Schwören, dann gibt das so Beispiele, dass man also damals in sehr blumischer Art und Weise Dinge geschworen hat. Ich schwöre bei dem Bart des Propheten oder ich schwöre bei dem rasierten Gesicht des Propheten oder wie auch immer. Also irgendwelchen Mist, was vom Prinzip her Gelaber ist. Machen wir uns mal nichts vor. Am Ende geht es darum, ein Mann sagt ja und tut ja. Und Ende der Durchsage. Und das ist uns sehr, sehr fremd geworden. Und das ist ein Aspekt des Bundes, wo wir wirklich von Gott eine neue Offenbarung brauchen, wie es eigentlich normal ist. Denn so wie wir sind, ist es nicht normal. Wir denken zwar, dass es normal ist, weil die meisten Menschen um uns herum so denken, aber das ist in der meisten Zeit, in der Menschen auf der Erde gelebt haben, war das nicht normal. Und ich denke mal, in den meisten Gegenden der Welt ist das auch nicht normal, wie wir sind. Das heißt, ne, wenn wir jetzt hier in unserer Gegend, wo wir jetzt leben, mit der Art, wie wir Ehe leben, auch ein bisschen konfrontieren, und sagt, ihr seid normal, ihr seid extrem radikal, dann pappt das bitte im Hinterkopf, wir sind die Normalen. Und die das alles so ein Stück locker sehen, das sind die ein Stück außerhalb der Norm liegen. Ne? Also dieses, ein Mann, ein Wort, eine Frau nebenbei auch ein Wort in dem Zusammenhang, ist was uns nicht so richtig mehr täglich begegnet. Das heißt aber nicht, dass es falsch ist. Wenn wir über Bund reden, reden wir über etwas, ich verspreche etwas und ich tue es. Es gibt keinen Plan B. Und diese Geschichte, es gibt keinen Plan B, da steckt eine enorme Kraft dahinter. Also ich sage nicht, dass man nie einen Plan B haben sollte. Das sage ich nicht. Es gibt aber Dinge, wo ein Plan B genau das Falsche ist. Und wir können, da haben wir keine Zeit dazu, durchaus reden, wann das eine, wann das andere ist. Glaubt mir mal einfach mal, beim Thema Ehe ist Plan B nicht das, was man haben soll. Der ist nicht vorgesehen. Mir fällt da einmal eine Geschichte ein, die das so richtig deutlich macht. Und zwar, als so um 1500 rum die Spanier, Conquistadores, Conquistadores, hießen die, also die Eroberer, die sind ja nach Südamerika gefahren mit ihren Schiffen und haben dort die lokalen Königreiche besiegt, um an denen ihr Gold ranzukommen. So, und da gibt es die Geschichte, dass dieser Cortes war einer der Anführer, die sind da also gekommen mit ihren Schiffen und sind da an den Strand ran. Und auf der anderen Seite im Wald warteten schon die lokalen Krieger, um jetzt wie in den Spaniern zu kämpfen. Und dann hat der Leiter der Flotte was ganz Interessantes gemacht. Er hat die Schiffe verbrannt. Er hat also den Rückweg abgeschnitten. Das war ein ganz starkes Ding. Er hat die Schiffe verbrannt und er hat damit letztlich zwei Nachrichten gesendet. Erste Nachricht an die eigenen Leute. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Den gibt es nicht. Ihr müsst kämpfen. Das ist euer eigener Weg. Es geht nur nach vorne. Dort hinten ist nur noch das Meer. Aber dass der viel spannendere Punkt ist, er hat eine zweite Nachricht gesendet. An die Gegner. Die haben das nämlich gesehen. Und haben gesehen, passt auf, für uns gibt es nur einen Plan A. Und das wussten die. Oh, jetzt sitze ich jemandem gegenüber, der wird, was es auch kosten mag, er wird alles daran setzen, mich zu besiegen. Er hat keinen Plan B. Eine ganz starke Nachricht. Wie die Geschichte ausgegangen ist, wissen wir. Die Spanier haben die Mexikaner und Inkas besiegt. Ob nur deswegen, weiß ich nicht. Aber es ist so spannend, man sendet, indem man keinen Plan B hat, noch nicht mal im Hinterkopf, ein ganz starkes Signal an den Gegner. Jetzt wissen wir, dass Ehe unter Beschuss ist, aus gutem Grund, weil Gott hat Ehen gestiftet, um ein Ziel zu verfolgen, darüber werden wir noch reden, nämlich, dass zwei gemeinsam im Reich Gottes dienen. Und weil das so ein starkes Mittel ist, was Gott hat, eine starke Ehe ist ein geniales Werkzeug in den Händen unseres Gottes, deswegen gibt es da natürlich ordentlich Gegenwind. Das wird attackiert. Der Teufel testet das aus. Und deswegen tun wir gut dran, auch dem Teufel ein klares Signal zu setzen. Das habe ich entschieden, es gibt keinen Plan B. Ende der Durchsage. Eine ganz starke Nachricht. Aber wie gesagt, viele Jahre Humanismus in Nachrichten, Lehrern, Büchern und dergleichen erzählen uns, es gibt immer noch was anderes. Hintertür, man muss sich immer eine Hintertür offen lassen, ist so ein Spruch, den man heute sehr häufig hört. Das ist so nicht wahr. Das nächste ist, dass diese Idee des Bundes, also ich gebe mein Leben, Axel hat das gestern auch biblisch sehr schön dargelegt, ich gebe mein Leben für den anderen, ist trotz allem, ist selbst in einer Kultur, in der ein Wort noch etwas gilt, ist das starker Tobak. Das ist nicht ganz ohne. Und es ist interessant zu sehen, wie die Menschen des Alten Testamentes dieser Geschichte noch Kraft verliehen haben. Wir haben das gestern gehört, man hat den Bund geschnitten, indem man was gemacht hat, was für uns wirklich ein bisschen komisch kommt. Wir haben also Tiere geschlachtet und haben die so wie so eine Wanne rechts und links hingestellt und dann fließt so das Blut in die Eingeweide in die Mitte und dann sind die da reingestiegen. Ohne Gummistiefel. Stellt euch das mal vor, das ist für uns einfach nur furchtbar. Dann stehst du dort inmitten von diesem roten Zeug da und das haben die gemacht. Ja, warum haben die das gemacht? Weil die wussten, dass solche Dinge angegriffen werden. Und diese Erfahrung, ich kann mir vorstellen, das vergisst du nicht. Wenn du das mal gemacht hast, vergisst du nicht. Und das darfst du auch nie vergessen. Weil in der Zeit war es halt so, einen Bund hat man nicht gebrochen. Die Eltern unter uns, als ich klein war, habe ich noch so Indianerromane gelesen, so Karl May, Tecumseh und Co. Und da gibt es so die Idee der Blutsbruderschaft. Da hat man genau dasselbe gemacht. Man hatte das Pulsschlagalter, zwei Menschen, die Blutsbrüder werden sollten, die nicht so viele Indianerromane gelesen haben, dann muss ich das mal erklären. Also wenn zwei Leute einen Bund geschlossen haben, und das kam da wohl unter den Indianern das häufiger vor, dann haben die sich die Pulsader aufgeschnitten und haben die so aneinander gehalten. Sieht man noch im Film. Und dann ist sozusagen ein Stück des Blut in das jeweils andere reingeflossen. Und damit haben die sich versprochen, ich gebe mein Leben für dich. Und das war für die Kultur des Wilden Westens und der Indianer völlig klar, dass man sowas nie brechen kann. Das war, wenn man das so liest, das war überhaupt nicht im Radarsturm, dass es möglich sein könnte, dass jemand, der sowas mal gemacht hat, dass wenn es zum Treffen kommt, das nicht einhalten würde. Das passte nie in den ihren Reihen. Für uns also doch ein Stück was anderes. Sobald Blut ins Spiel kommt, wird eine Sache endgültig. Ja, ein Tod ist eine endgültige Geschichte. Und Blut ist immer was, da sind wir sehr drauf orientiert. Das ist was sehr Ernsthaftes, das ist was sehr Endgültiges. Deswegen ist auch Jesu Blut was so Ernsthaftes und was so Endgültiges und was so endgültig Erlösendes. Und deswegen mussten auch Bunde immer mit Blut geschlossen werden, indem man da ein Tier umgebracht hat. Man hat ja übrigens dann immer gesagt, falls ich das, was ich jetzt versprochen habe, brechen sollte, dann soll es mir so gehen wie diesem Tier. Kehle durchgeschnitten. Das war ein Versprechen. Ja? Gott, mir ist das Wort Versprechen rein. Also man hat gesagt, wenn ich das nicht tue, dann passiert irgendwas anderes. Also Entscheidungen treffen und zu diesen Entscheidungen stehen, ist was, was in der heutigen Zeit nicht mehr so populär ist. Aber wenn wir eher so leben wollen, wie Gott sich das gedacht hat, dann ist es genau das. Und das ist übrigens nicht das erste Mal, dass wir das machen, weil um eher so zu leben, wie Gott sich das gedacht hat, gibt es eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, ohne die wir das ohnehin nie tun können. Und das ist, dass wir vorneweg schon mal eine Entscheidung getroffen haben, für die es keinen Plan B gibt. Nämlich die Entscheidung, unser Leben Gott zu geben. Wenn ich das nie gemacht habe, dann ist für mich das Thema Ehe noch viel, viel weiter weg. Wenn, und die Stelle habe ich vorne ausgesucht, Galater 2,20, wir wirklich in unserem Herzen die Erkenntnis haben, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, dann bin ich befähigt, auch in eine Ehe zu leben, wie sich Gott vorgestellt hat. Wenn mein Denken immer noch geprägt ist von, wie kann ich das Beste aus der Situation herausholen, dann kann Ehe unter der Voraussetzung, ich gebe mich für den anderen hin und ich will dem anderen dienen, kann nie funktionieren. Deswegen ist Ehe so eine radikale Geschichte. Ich habe mir überlegt, dass wir alle zusammen, also die verheiratet sind, ich auch, wir leben juristisch in einer Zugewinngemeinschaft. Wir haben das schon mal gehört, den Begriff der Zugewinngemeinschaft. Das müsst ihr unterschreiben, wenn ihr einen Kredit ausfüllt oder sowas. Ne? Ehestand Zugewinngemeinschaft. Das ist ein sehr schönes Bild, wie die Welt Ehe sieht. Also Zugewinngemeinschaft bedeutet juristisch, zwei Menschen kommen zusammen, heiraten und dann denkt man natürlich schon dran, was ist denn mal als Ende? Ne? Also wenn es keine Scheidungsmöglichkeit gäbe, wäre das völlig irrelevant. Ob das eine Zugewinngemeinschaft ist oder wie auch immer. Aber der Trick der Zugewinngemeinschaft kommt dann zum Tragen, wenn sich die beiden wieder trennen. Weil dann wird unterschieden mit dem Eigentum, was vor mir, vor meiner Ehe mir gehört hat, das gehört dann auch immer noch mir. Und das, was während der Ehe erwirtschaftet worden ist, das wird dann geteilt. Schön brüderlich. Das ist die in der Zugewinngemeinschaft. Und merkt ihr, was da für ein Bild dahinter steht? Man geht erstmal davon aus, könnte schieflaufen. Und zweitens, ja, zu gewinnen, der Sinn dieser Ehe ist Gewinn, zu gewinnen für mich. Also ich behalte all das, was ich habe und dann versuche ich noch so ein bisschen was dazu zu bekommen. Und von diesem Gewinn, Profit, wenn es auseinander geht, müssen wir den halt teilen. Und da gibt es Formeln, wie das passieren wird und das machen dann die Richter schon. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie die Welt Ehe sieht. Und Gott sieht das ganz anders. Und er sagt nicht nur, ja, also wenn du heiratest, dann wird alles in den Topf geworfen. Nee. Das sagt, wenn ihr heiratet, dann ist das, was deine war, jetzt da drüben. Und das, was da drüben ist, jetzt bei mir. Also wenn ihr heiratet, dann ist dein Geld jetzt mein Geld. Und mein Geld ist dein Geld. Meine Freunde sind deine Freunde. Und deine Freunde sind jetzt meine Freunde. Meine Sorgen sind deine Sorgen, deine Sorgen sind meine Sorgen. Deine Familie ist meine Familie, ob das gut oder schlecht ist, ist mal dahingestellt. Und meine Familie ist deine Familie. Meine Ehre, meine Träume, das, was ich bin, gehört jetzt dir. Ich werde nicht mehr, mein Traum war immer, das ist jetzt nicht meiner, aber mal so dahingesponnen, ein Jahr lang mit dem Motorrad um die Sahara rumzufahren. Das ist dann erstmal gelaufen. Das kann man immer noch machen. Aber jetzt darauf festzuhalten, sagen, das ist das, worüber ich mich definieren würde. Das ist mein Lebensziel und das lasse ich mir jetzt nicht mehr nehmen. Hat's nie. Gelaufen. Was meine Träume waren, sind jetzt auch deine. Und umgedreht sind deine Träume meine. Alles, was dir wertvoll ist, ist jetzt mir wertvoll. Das geht also noch über dieses, wir werfen alles in den Topf hinein, noch mal ein Stück drüber hinaus. Wir tauschen das aus, so wie wir, indem wir den Tod Christi am Kreuz anerkennen, mit ihm tauschen. Wir laden unsere Sünden bei ihm ab und kriegen seine Ehre. Und da gibt es ein ganzes Buch darüber, was passiert an dem Tausch am Kreuz. Und das ist sehr schön, wenn man das mal liest und das auf unsere Ehesituation anwendet, was dieser Tausch bedeutet. Ja, wenn die dann dort ohne Gummistiefel dort gestanden haben, dann hat man dort auch Waffen ausgetauscht. Das kann man lesen beim Jonathan und König David. Die haben also einen Bund geschlossen und die Waffen ausgetauscht. Eine Waffe war für einen Mann zu der Zeit damals was ganz Wichtiges. Das war das entscheidende Ding. Das Schwert. Das war nie nur das Werkzeug zur Verteidigung, sondern das war das Symbol der Kraft und der Ehre. Zusammen mit dem Mantel. Die haben die also auch ausgetauscht. Die haben das ganz praktisch gemacht. Und da kann man sehen, dass selbst zu der Zeit, wo ein Wort noch ein Wort war, Leute Symbole gesucht haben, um sich selbst klarzumachen, was das für ein schwieriges Ding ist, was es für eine Herausforderung ist, diesen Bund so zu leben. Und wir wissen, dass wir mit unserer eigenen Kraft diesen Bund nicht so leben können. Also entweder sind wir von neuem geboren, oder wir müssen eher ohnehin ganz anders leben. Und dann bieten sich so die weltlichen Konzepte an. Neben der Zugewinngemeinschaft hätte ich noch als schönen Begriff die Bedarfsgemeinschaft anzubieten. Das hieß früher Familie. Heute ist das dann eine Bedarfsgemeinschaft. Und man sieht da auch schon wieder, während wir mit Familie so Dinge wie Solidarität verbinden untereinander, sieht das eben der Staat alleine nur die Wortwahl. Worte erzeugen Vorstellungen. Zugewinngemeinschaft, Bedarfsgemeinschaft. Man könnte das jetzt noch ein Stück weiter spinnen, aber darum geht es uns ja hier nie. Wir wollen ja nie sehen, wie es die Welt schlecht macht, sondern wir wollen uns anschauen, wie Gott es sich original gedacht hat. Also, diese Ehe, dieses Ding, was so aus unserer menschlichen Sicht so radikal ist, muss, damit man es verstehen kann, kann man sich nicht mit den Augen der Welt anschauen. Können wir nicht. Also indem wir unsere weltlichen Maßstäbe daran ansetzen, wird es nicht funktionieren. Das haut einfach nie hin. Weil wir ja auf Zugewinn gepolt sind. Und die Vorstellung, etwas zu geben, zuallererst das mal zu geben und vielleicht auch ohne das sofort was zurückzubekommen, passt für uns nie. Ehe ist halt nicht ein Tauschgeschäft auf dem Markt. Ich gebe dir einen Euro mehr, krieg drei Bananen mehr. So ist es ja nicht. Damit das funktioniert, müssen wir das Ganze wirklich geistlich betrachten. Weil die Ehe, neben dem, was auch sehr fleischlich und menschlich ist, nämlich gemeinsam leben, eben darüber hinaus eine geistliche Dimension hat, die im geistlichen Bereich zum Tragen kommt und dort Kraft entfaltet. Wir müssen es geistlich sehen. Und ich würde da gerne mal eine Bibelstelle dazu vorlesen. Das ist im 1. Korinther 2. Und jetzt ist die Frage, fangen wir mal ab 11 an. Oder ab 10. Ab 10. Ach, das ist alles so schön, der Korinther, wir fangen ab 9 an. Wenn man zurückliest, das ist das, also ab 9, wo was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Heißt im Umkehrschluss, wenn wir nicht den Geist von Gott haben, sondern den Geist der Welt haben, können wir nicht erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Gott uns den Ehebund geschenkt hat als etwas, was gut und richtig für uns ist, Klammer auf, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, Klammer zu, dann ist der Geist Gottes Voraussetzung dafür, dass wir da erkennen können, wo wirklich das Geschenk liegt. Wenn wir das nicht haben, werden wir ganz an der Oberfläche bleiben. Ah ja, Ehe ist was Gutes. Aber hier steht drin, dass wir die Dinge, die wir von Gott beschenkt bekommen haben, nur dann wirklich in der Tiefe geistlich erfassen können, wenn wir sie geistlich betrachten. Und dann merkt er jetzt, dann kommt das Thema Ehe plötzlich in eine ganz andere Welt, in eine ganz andere Dimension. Dann wirkt der Begriff der Zugemeingemeinschaft relativ lächerlich in dem Umfeld. Es gibt eine geistliche Dimension, in die Gott will, wo Ehen reinkommen. Natürlich hat das praktische Auswirkungen, über die werden wir dann noch reden, wie wir das konkret in unser Leben umsetzen, mit unseren begrenzten Mitteln. Wenn wir weiterlesen, dann steht geschrieben, davon reden wir auch nicht von Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern von Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Dann auch Vers 14, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Satz wirkt erstmal relativ theologisch und er wird aber bei dem Thema Ehe plötzlich ganz praktisch. Die Vorstellung, dass ich mich einem anderen Menschen, fehlbar, Mensch wie ich, so unterordne, dass ich meine eigenen Vorstellungen unter seine Vorstellung lege, ist, wie es hier steht, ist eine Torheit aus der Sicht der Welt. Genau das, ganz konkret. Warum? Weil es die Menschen, die so denken, gar nicht erkennen können. Was können sie nicht erkennen? Sie können nicht erkennen, was Gott dort noch an Offenbarung reingesteckt hat. Und deswegen glauben wir auch, dass es, um die Idee des Bundes wirklich zu verstehen, eine geistliche Offenbarung braucht. Weil das hier so steht. Und wir das glauben, was hier drin steht. Es braucht eine geistliche Offenbarung. Und das liegt uns ganz sehr am Herzen für das Wochenende, dass jeder von euch diese geistliche Offenbarung bekommt, weil die können wir hier durch Worte nicht erzeugen. Ich kann hier mundfusselig reden, sagt man da in Zwickau dazu. Die Offenbarung kommt durch den Geist. Wie wohl ich es gleich gerne hätte, dass ich es euch erklären könnte und sagen, dann, ah, ja, wunderbar, jetzt hat er recht gehabt, ja, stimmt so. Nein, hier steht drin, dass diese Offenbarung durch den Geist kommt und deswegen werden wir dann auch noch konkret darüber beten, dass diese Offenbarung wirklich kommt. Wir müssen das Thema Ehe geistlich betrachten, weil es dann eine andere Dimension kommt. Wenn wir es menschlich betrachten, dann kriegt das einen ganz seltsamen Beigeschmack von Unterwerfung. Oh je, ich gebe den anderen alles weg. Was bekomme ich zurück? Sofort die erste Reaktion. Ne? Menschlich, ah, ich gebe was hin. Sofort, jeder von uns denkt, ich gebe was hin, was kriege ich zurück? Schlagartig ist das Denken. Und das ist genau das, wo wir in die falsche Richtung kommen. Wolltest du mal was zu dem Thema? Ja. Ja, ich würde gerne mal meiner Frau kurz das Mikrofon überlassen. Ich bin kurz verschwendet.
Ja, nee, mir war es auch wichtig, gerade eben dieser Gedanke, denke ich, der so schnell dabei aufkommt, bei dem ich gebe mein Leben hin für den anderen, ist eben ganz schnell so da, naja, ich gebe so mein Leben so, das ist dann nichts, das löst sich dann so auf. Oder meine Persönlichkeit, die ist dann eben irgendwie, naja, die ist da irgendwie weg oder die ist nicht mehr so gefragt. Und das ist auch so eine Lüge, die, denke ich, eben in unserem Hinterkopf noch so festsitzt bei dem Thema Hingabe. Es ist eben nicht so, wenn ich mich als Person hingebe, das, was ich von Gott bin oder wo Gott auch Gaben in mich hineingelegt hat, so wie er mich geprägt hat, so wie ich einfach von ihm geschaffen bin als Persönlichkeit. Wenn ich mich hingebe für meinen Mann, dann heißt das eben, ich diene ihm oder ich nehme das, was Gott mir gegeben hat und setze es für meinen Mann ein. Also ich arbeite damit, ich gebe es nur nicht irgendwie weg und dann ist es eben irgendwie hingegeben, sondern es ist was in meiner Hand, womit ich etwas tue, womit ich meinem Mann diene, womit ich auch wieder neues Leben da in die Ehe mit hineinbringe, wo wirklich, ja, nicht einfach mein Leben sich auflöst sozusagen, sondern wo es weitergeht, wo es wirklich, wo Gott damit etwas anfängt, mit mir, für meinen Mann oder eben auch mit jemand anderes, mit dem ich im Bund stehe. Und ich denke, das, ja, muss auch in uns noch mehr reifen manchmal oder eben wirklich wachsen, diese Wahrheit, dass das eben, dass Hingabe wirklich etwas ist, was gut ist, was Gott will und was Leben hervorbringt, was Frucht hervorbringt. Und auch die Sache nochmal mit, wo David und Jonathan oder wo der Jonathan dem David die Waffen gegeben hat. Ich denke, das ist auch so ein Punkt für Ehe. Ich trete dort mit dem, was Gott mir gegeben hat. Wenn mein Mann zum Beispiel schwach ist, wenn mein Mann entmutigt ist, wenn mein Mann vielleicht von Unglauben, von Zweifel, wie auch immer, ja, es gibt so Zeiten, einfach gerade so dasteht, dass er mich braucht mit den Waffen, die Gott mir sozusagen gegeben hat, dann trete ich ein und stelle mich auch mit vorne ran und sage, nee, Entmutigung kann gehen, ich bin jetzt gerade so ausgerüstet von Gott, dass ich sozusagen für meinen Mann da auch eintreten kann. Also dieser Tausch, dein Feind ist auch mein Feind, also Feind Entmutigung ist dann jetzt auch mein Feind und ich trete gegen ihn auf, ich stehe auf, das bedeutet auch ein Stück eben dieser Tausch von den Waffen. Und das ist das, was Bund dann auch wieder ganz praktisch macht. Ja.
Danke dir. Ich wollte nur, ja. Bitte? Nee, du kannst doch gerne mal. Oh, komm. Der Frank hat nämlich. Wir hatten uns vorneweg so ein bisschen abgesprochen und das Faszinierende ist, dass, wenn man wirklich Gott fragt, ja, immer wieder, also mich fasziniert, dass es wieder unterschiedlichen Leuten gleiche Antworten gibt. Und dann trifft man sich da drauf und denkt, ja, du, ich würde gerne über das reden. Ja, genau, darüber habe ich heute früher. Und dann sagt mir der Frank eine Bibelstelle und ich sage, ja, die habe ich die ganze Zeit gesucht. Das ist so peinlich, dass man die nicht weiß, wo sie steht. Und so funktioniert das. Und, oh Frank, komm, ich muss nicht alles erzählen. Ich weiß, dass er das leicht erzählen oder nicht erzählen will. Und deswegen passt das.
Ja. Das war echt für mich auch eine Ermutigung. Heute Morgen, als wir hatten es gestern Abend schon gemeinsam hier im Team ausgetauscht und waren der Meinung, wir sollten da das nochmal vertiefen, weil ich möchte das auch nochmal aufgreifen. Es geht eben, vielleicht sind manche hergefahren und haben gesagt, ja, Ehe-Seminar, das ist, da brauche ich ein bisschen, da kriege ich neues Wissen, da kriege ich ein paar Dinge, die ich nicht weiß für meine Ehe, weil da irgendwelche kleine Bausteinchen fehlen und wenn ich dann noch so ein bisschen Wissen nachzoome, das ist mir das Wochenende dann auch wert, so ein bisschen mehr Wissen habe für meine Ehe, dann geht es dann ab Montag wieder ein bisschen besser. Und das wäre mir zu wenig. Das wäre mir zu wenig. Weil das, ihr merkt das schon, was uns auf dem Herzen ist, hier geht es um eine ganz andere Dimension, die wir als Nachfolger Gottes, die wir als Christen haben müssen. Eine völlig andere Dimension in jedem Bereich unseres Lebens und unter anderem in unserem Ehebereich. Und dann könnte man alle anderen Bereiche unseres Lebens aufnehmen, im Bereich unserer Kindererziehung, im Bereich unserer Arbeitseinstellung, im Bereich unserer Nächstenliebe, unserer Zeiteinteilung, unserer Prioritäten. Wir, wenn wir uns wirklich unterscheiden wollen von der Welt und wirklich auch ein siegreiches Leben führen wollen, dann müssen wir das auf der Basis des Wortes Gottes tun. Und das Wort Gottes sagt, dass wir dann versetzt sind in eine ganz andere Dimension. Und das brauchen wir für unsere Ehen. Ich selber habe euch ja gestern, wo ich mich ein bisschen vorgestellt habe, auch erzählt, dass ich viel in Seelsorge arbeite und viel in Dingen mit Leuten zu tun habe, Gespräche habe. Und ich kenne das auch von Menschen, mit denen ich Kontakt habe, die so in der psychologischen Beratung, in der Eheberatung und überall versuchen, weil man die Not und das Leid, wie unsere Ehen aussehen, das ist ja wirklich in unserem Land groß. Und die Folgen, die es da gibt an den Kindern und elternlose Kinder, vaterlose Kinder, zerrissene Kinder, die Spuren, die in zerstörten Menschen bleiben, die durch zerrissene Beziehungen gegangen sind, die Verletzungen und das Ganze, das ist ja wirklich so immens und es ist mittlerweile hat es eine Größenordnung eingenommen, dass es wirklich zerstörerisch sich auswirkt auf unsere komplette Gesellschaft. Die Deformierung unserer Persönlichkeiten, die haben zur Folge, dass wir bis heute deformierte Gesetze erlassen, die in unserem Land, in ganz Europa greifen und die einfach nur schädlich sind und die auf noch ein paar Jahre hingesehen wirklich riesige Schaden anrichten werden. Und wenn wir eben gerade Ehebund so zerstören mit Humanismus, mit diesem ganzen Feminismus, mit diesem ganzen Zeugs, dann wird der Teufel Sieg bekommen. Und wir als diejenigen, die den Herrn kennen, Wir wollen und Gott möchte, dass wir hinter dieses Geheimnis, hinter diese Offenbarung kommen, was dieser Bund besagt. Und da gibt es eine Stufe, um hinter diese Offenbarung zu kommen. Um Offenbarung zu bekommen, sagt, Christian hat das in dieser Korintherstelle angeführt, dass es gibt einen Zugangspunkt zu Offenbarung. Also Offenbarung ist nicht einfach, entweder trifft es sich oder trifft es sich nicht, da hast du Glück gehabt oder da hast du halt ein bisschen Pech gehabt, sondern durch ein korrektes biblisches Verhalten können wir sicherstellen, dass wir Offenbarung bekommen. Also das ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, ist Gott gnädig oder nicht, sondern Gott wird dir Offenbarung geben, und zwar über eine ganz bestimmte Schiene. Und in diesem Korintherbrief steht, dass dieser Zugangspunkt seine eigene Denkweise ist, sein Heiliger Geist. Er hat gesagt, ich möchte meine Denkweise, so wie ich denke, in dich hineinlegen, dass du auch denken kannst wie ich. Und wenn wir so denken wollen wie Gott, dann funktioniert das nur, wenn wir sagen, Herr, dann brauche ich also deine Gedanken, sprich, ich brauche deinen Geist. Sprich, gib mir deinen Geist. Alles andere führt zu keinem Ziel, weil das wieder Menschengedanken sind. Und dann versuchen wir mit Menschengedanken irgendwie das Beste reinzumachen und wir kommen an kein Ziel. Und das heißt, die Geistestaufe kann ich aber nur bekommen, da gibt es auch wieder eine Tür davor. Die war, wie komme ich denn zu diesem Heiligen Geist? Weil ich kann ja nicht einfach sagen, irgendwie kaufe ich mir den jetzt oder tue ich mir den anlernen oder da besuche ich ein Seminar über den Heiligen Geist und dann kriege ich den. Sondern Gott hat eine Bedingung daran gesetzt, wie wir zu seinem Heiligen Geist kommen. Und die Bedingung ist, dass wir unseren Geist beiseite legen, an die zweite Stelle, oder wie man das ausdrücken will, an die zweite Stelle. Das heißt, wir müssen unseren eigenen Geist, unseren eigenen Egoismus zurücknehmen und müssen sagen, Herr, ich möchte den Geist haben, der von dir kommt, und der muss in mir sündigen Menschen von neuem geboren werden. Der muss, und deswegen nennt die Bibel das Wiedergeburt. Weil dieser Geist an sich nicht vorhanden ist in einem sündigen Menschen. Und deswegen sind diese zwei Geschichten, was Christian hat auch schon die Galaterstelle gesagt, 2 Vers 20, so lebe nicht mehr, ich lebe zwar, aber ich nicht mehr mit meinem Egoismus, mit meinem Willen, sondern Jesus Christus lebt in mir. Eine andere Stelle, wo Jesus das dem Pharisäer Nikodemus erklärt, im Johannesevangelium, im dritten Kapitel, erklärt er ihm das auch ganz deutlich und sagt zu diesem Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann kannst du das Reich Gottes nicht erreichen. Du kannst nicht. Selbst wenn du willst, selbst wenn du studierst, selbst wenn du dir Mühe gibst, selbst wenn du lieb bist, du kannst nicht in das Reich Gottes. Also es hat mich so begeistert, diese Übersetzung in der Bibel, die ich weiß nicht, ob es in allen so steht, mit dem du kannst nicht. Und deswegen ist es so wichtig, auch zu dem Verständnis von diesem Ehebund, dass wir zuallererst uns angucken müssen, stimmt das mit mir? Stimmt das, bin ich von Neuem geboren? Strebe ich nach dem Heiligen Geist? Und das ist das, was ich immer mehr bei den Leuten auch als Rat gebe. Wenn Leute zu mir kommen und sich Rat suchen und irgendwie fragen und was soll ich machen? Und meine Frau ist immer so und was soll ich sagen? Und mein Mann ist immer so und so weiter. Und dann sage ich, Moment mal, das ist lieb, dass du mir deinen ganzen Ärger jetzt erzählst. Und manchmal ist man auch so herausgefordert, ja, da musst du, und das sage ich dann manchmal mal ganz kurz. Lass uns mal angucken, wie gehst du an die Dinge heran? Wie gehst du an jedes Stück Problem heran? Gehst du da geistlich heran oder gehst du da fleischlich heran? Nämlich alles, was aus dem Fleisch geboren wird, wird wieder fleischliche Ergebnisse hervorbringen. Und das, von was wir reden, von diesem Ehebund und von dieser Geschichte, das ist etwas, was von Gott kommt, was aus dem Geist geboren ist. Und deswegen ist es eben für die Welt auch eine Torheit, wenn man zum Beispiel die Katharina bezeugt hat, da sage ich als Frau erst einmal, ja, ich ordne mich unter. Das kannst du, das ist echt ein heißes Eisen. Du sagst, du ordnest dich unter als Frau, ohne Bedingung. Was brauchst du da, um das machen zu können? Ja, okay, den Heiligen Geist schon. Und der Heilige Geist sagt dir etwas, und zwar sagt dir, pass auf, wenn du dieses Risiko eingehst, werde ich dich schützen und werde auch dafür sorgen, dass du dich nicht aufgibst im Sinne von, du hast jetzt nicht mal zu sagen, sondern sagen, ich werde dich hineinbringen in deine Rolle und ich werde für deinen Schutz und auch für deine Bedürfnisse sorgen. Und dafür werde ich deinen Mann benutzen, wenn er genauso denkt und das genauso tut, dann wird er, jeder Mann, der wirklich aus dem Geist heraus lebt, wenn er eine Frau hat, die diese Einstellung hat, also ich sage es mal von mir, ich weiß, dass meine Frau so denkt und ich hab meiner Frau versprochen, ich sage, Schatz, dass du dich mir bedingungslos unterordnest, da werde ich dafür Sorge tragen, dass das nie und nimmer missbraucht wird. Dass das nie irgendwo schutzlos steht, wo du sagst, was habe ich denn jetzt davon? Jetzt bin ich die Blamierte. Sondern ich werde dafür Sorge tragen, dass dieses Vertrauen, was du mir entgegenbringst, dass das nicht enttäuscht wird. Und das ist die Aufgabe der Männer. Wenn sie dieses nicht rüberbringen ihren Frauen, dann werden die Frauen nie das Vertrauen haben und sagen, ich werde mich dir unterordnen. Und da gibt es ein ganz enges Zusammenspiel und das wird nur aus dem Geist geboren, wenn ich wirklich mich nach dem Heiligen Geist ausstrecke. Und wenn wir dann diese Wege gehen, dann werden wir merken, wie viel Gewinn in diesem Ehebund steckt, dass wir uns in diesem Ehebund ergänzen, dass wir uns in diesem Ehebund unterstützen und vorwärts bringen und nicht behindern und bremsen und nerven.
Bist du wieder dran? Ja, ich bin wieder dran. Na gut, ich bin jetzt, was ist schon fast fertig. Danke, sehr schön. Ja, ihr seht, ich bin jetzt nicht so ganz sicher, ob ihr das alles so wusstet, was er da unterschrieben hat. Also da hat ein Standesamt wart. Aber das ist der Maßstab. Das ist das, was, wenn wir uns an dieses Buch halten, was Ehe meint, nicht unbedingt an das, was im bürgerlichen Gesetzbuch steht, aber wenn wir uns das halten, und das ist eben anders. Mir fehlt gerade noch die Stelle, ich habe es wieder zugeblättert, nein, habe sie nie. Dann kommt es eben genau so, ne, dass wir nicht gleichförmig dieser Welt sind. Das ist eine Aufforderung an uns. Seid das nie. Also auch der Schreiber des Briefes, in dem Fall war es der Paulus, hat schon gewusst, dass die Welt ein Stück anders tickt. Und schreibt dann, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Vollkommene. Da sind ein paar Dinge drin, nicht gleichförmig dieser Welt. Ich denke, das ist jetzt so ein Stück rübergekommen, dass das, über was wir hier reden, so überhaupt nicht gleichförmig dieser Welt ist. Die Verwandlung geschieht, indem wir Dinge anders sehen. Das ist die Verwandlung. Die Verwandlung unseres Sinnes. Das heißt, wir beurteilen Dinge anders. Wir werden nicht verwandelt, indem wir ganz morgen plötzlich ganz anders aussehen oder auch anders reden oder sowas. Das sind alles Folgen, vielleicht. Die Verwandlung, das Eigentliche, was passiert, ist, wir werden verwandelt durch die Erneuerung unseres Sinnes. Werdet verwandelt. Und dazu braucht es auch eine Bereitschaft. Eine Bereitschaft, sich verwandeln zu lassen. In dem Vers steht übrigens auch drin, dass das ein Ziel gibt. Nämlich das Ziel, das ist, dass wir prüfen mögen, sodass wir untersuchen können und richtig verstehen können, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Vollkommene, Wohlgefällige steht in der Elberfelder-Übersetzung. Das heißt, das Ganze ist eingebettet in ein größeres Konzept. Wir reden hier nicht über Ehe als Selbstzweck, sondern wir reden um das Konzept, was Gott mit den Menschen hat. Ich will, dass du mein Kind, ich will Gott, dass du mir nachfolgst, dass du mehr wirst wie ich, dass du nicht dich mehr dieser Welt anpasst, sondern dass Teil des Reiches Gottes wird. Und Ehe ist so ein Punkt, wo es das erste Mal ganz konkret wird, was das bedeutet. Viele von den Aussagen, ne, ich lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir, bleiben doch ein Stück abstrakt, bis zu dem Moment, wo es mal greifbar wird. Und Ehe ist das Erste, wo das richtig greifbar wird. Das bedeutet es in der Realität. Das ist das, wo ich es mal richtig ausprobieren kann. Jeden Tag, von früh bis Abend. Und es hat doch einen guten Grund, dass das oft leider allererste ist,
Weil wenn es dort funktioniert, dann werden diese Ehepaare mit zu den stärksten Waffen gehören, die Gott auf dieser Erde verwenden kann, um Menschen in seinem Reich zu retten. Weil diese Ehen, die auf dieser Basis gegründet worden sind, sind nicht diejenigen, die jeden Tag neu Mühe kosten, sondern die, die jeden Tag neu Energie spenden für das, was unsere eigentliche Berufung ist da draußen, nämlich Menschen zu Jüngern Gottes zu machen. Wenn wir unsere ganze Energie und unsere Emotionen und all das einsetzen dafür, dass unsere Ehe ja so gut ist, dass es so gerade so geht, dann haben wir uns unter Wert verkauft. Indem wir diese Grundlagen beherzigen und immer wieder zu diesen Grundlagen zurückkehren, dann heißt das nicht, dass Ehe plötzlich ganz von alleine geht. Es gibt Herausforderungen, über die können wir ja reden. Aber die prinzipielle Grundlage ist gelegt und dann entsteht dort, da fällt nichts Besseres ein als der Begriff der Energie, der Kraft, die ich daraus ziehen kann, Bestätigung daraus ziehen kann, wenn es mal nicht so gut läuft. Ich weiß, es gibt mindestens eine Person im Raum, die steht hinter mir. Mindestens eine. Und wenn ich gerade total Mist gebaut habe hier vorne, irgendwelchen Mist erzähle, ich weiß, es steht mindestens eine Person hinter mir, die bedingungslos gesagt hatte, ich stehe hinter dir. Sowas gibt Männer noch Kraft. Weil wir kommen in die Situation, wo man mal einer gegen alle steht. So in den Familien zum Beispiel, wenn dann mal über das Thema Taufe geredet wird. Es gibt so verschiedene Dinge, wo es mal richtig zum Krachen kommt. Und wo man dann überlegt, da bin ich. Es gibt mindestens eine Person, die hat bedingungslos gesagt, hinter mir zu stehen. Und das gibt Kraft. Das ermutigt. Und das ist das, was wir wollen. Darum geht's. Ja, werdet nicht gleichförmig dieser Welt, sondern erneuert euren Sinn, dass ihr erkennen könnt, was Gott alles für euch hat. Und ich denke, das ist jetzt so ein Punkt, wo man darauf irgendwie eine Antwort geben muss. Irgendwie. Wir haben darüber gesprochen, um das nochmal zusammenzufassen. Der Axel hat gestern darüber gelehrt, dass Ehe, wie wir es nennen, ein Ehebund ist. Die Bibel nennt es einen Bund. Eins. Zwei ist, wir haben uns angeschaut, was ein Bund meint im Biblischen. Also was Gott gemeint hat, wenn er das Wort Bund verwendet. Und das sind letztlich zwei Dinge. Es ist ein Versprechen, was ich durchhalte. Was verspreche ich? Ich verspreche, dass ich mich meinem Gegenüber unterordnen werde. Bedingungslos. Also ich zuerst. Und wie verspreche ich das? Das ist der zweite Teil ohne Plan B. Ich treffe die Entscheidung und dann tue ich das. Nur wenn ich den Plan B nicht habe, heißt, wenn die Schiffe verbrannt sind, werde ich auch wirklich Plan A durchziehen und die Kraft dafür haben. Und das Ganze funktioniert nur, weil Gott der Dritte im Bund steht, da haben wir gestern auch gesprochen. Aus unserer eigenen Kraft wird das nichts. Das heißt, ja, jeder von uns hier ist aufgefordert, so heute zu seinem Gott eine Entscheidung weiterzugeben. Und die Entscheidung kann nicht sein, kann ich mir das vorstellen? Vorstellung ist ein ganz schlechter Maßstab für Entscheidungen zu treffen, mal ganz allgemein. Wenn wir uns etwas vorstellen können, ist völlig zweitens. Also, wenn wir uns das vorstellen können, das kann man rausdicken. Kann ich das tun? Das müsst ihr Gott auch nicht fragen, die Antwort könnt ihr von mir bekommen. Nein. Ganz kurz. Nein, mit unserer Eigenkraft können wir das auch nicht tun. Die entscheidende Frage ist, die du dir stellen musst und wo Gott eine Antwort verdient, ist, will ich das? Das ist die einzige Frage. Können? Nö. Vorstellung? Nö. Will ich das? Ist das mein Willen? Und da gibt es mehrere Antworten, die man so treffen könnte. Nur eine Antwort wäre, ja. Ja, ich habe das verstanden, das habe ich schon immer auf dem Herzen gehabt. Bingo. Gott, das will ich. Ich will dir dienen und das fange ich ganz konkret an, indem ich mich meinem Ehepartner unterordne. Die Antwort kann auch sein, ich habe keine Ahnung, von was die Leute hier vorne geredet haben. Aber Herr, erklär mir das bitte. Das sind typischerweise Gebete, die erhört werden. Herr, erklär mir das. Ich weiß es nicht. Ein richtig gutes Gebet ist, ich habe es gehört,
Jesus, ich kann das nicht vorstellen. Zweitens, ich fühle mich da überhaupt nicht dazu in der Lage. Drittens, es gibt da so viele Dinge, die jetzt in meinen Kopf kommen, warum das alles nicht gehen kann. Aber viertens, du hast gesagt, dass wir das so machen wollen. Und ich weiß, dass du gute Gedanken hast über mich. Ich weiß, dass du das Beste für mich willst. Und wenn du das so gesagt hast, dann werde ich es so machen. Auch wenn erstmal der Anschein dagegen spricht, der noch in meinem Herzen ist, in meinen Erfahrungen dagegen sprechen. Du hast es so gesagt und ich weiß, dass du es gut meinst. Es geht darum, anderes Gebet ist, oder das allererste Ja, ich will all das, was so im himmlischen Auslieferungslager, wenn man aus dem Handel kommt, gibt es das, so ein großes Regal, wo die Dinge sind, die ausgeliefert werden, was im himmlischen Auslieferungslager steht und wo mein Name draufgeklebt ist, das will ich alles haben. Amen. All diese Segnung will ich haben. Alles, was du für mich hast, ich weiß zwar nicht, was in dem Bagger drin ist, dadurch, dass ich mit dir aber immer noch gute Sachen bekommen habe, ich will es alles haben, alles. Und ich bin bereit, dafür alles zu zahlen, Brieftasche ausgekippt, das gehört jetzt alles dir, das Geld ist nicht mehr viel wert, also so, what? Ich will das alles haben, alles, Gott, was du hast, will ich haben, auch wenn ich noch nicht weiß, was es ist, weil ich weiß, dass du gut bist. Amen. Amen. Ah. Also ich habe euch jetzt so ein paar Antwortvarianten vorgelegt. Welche das jetzt ist, hängt von euch ab. Wir werden dafür beten, dass Gott jetzt handelt, deinen Heiligen Geist hier in diesen Raum bringt und euch Offenbarung gibt für das, was geistlich ist. Weil mit dieser Offenbarung und mit dem unbedingten Willen, da oben das Regal leer zu räumen und das zu nehmen und es auch weiterzugeben, werden Ehen entstehen, die Gott wirklich im Sinn hatte. Und ich weiß, wenn man so die Bibel durchliest, gibt es so Stellen, wo so ein Stück das Herz Gottes offenbar wird. Ja, ich weiß ja wohl, welche Gedanken ich über euch habe. Der Hoffnung, Jeremia Stelle. Gott freut sich darüber. Gott kann es gar nicht erwarten, dass Ehen entstehen, die er benutzen kann, wo er richtig Segen reinkippen kann und weiß, dass der in die richtige Richtung wieder rausfließt. Der wartet darauf. Der Worte sind genug gewechselt. Lass jetzt Taten voll. Ups. Ja, vielleicht können wir doch. Ja. Die Zwickauer kennen das. Der berühmte grüne Zettel. Das muss man vielleicht noch lernen, bevor man. Das ist, also wer in der Zwickauer Gemeinde ist, besitzt diesen grünen Zettel. Wer nicht weiß, was es ist, mit der können wir fragen. Vielleicht sind. Haben wir alle in der Bibel. Das ist kein Mitgliedsbuch, keine Sorge. So, vielleicht singen wir noch ein Lied, oder? Ein Lied singen wir und dann haben wir ein bisschen Zeit, das könnte ein bisschen ruhiger zugehen. Das ist ein Ding, was ihr mit eurem Herrn ausmacht. Und wer da will, der sagt, oh, ich müsste jetzt noch mit jemandem drüber reden, wir sind hier und wir können auch vor Menschen beten. Aber das ist jetzt noch nichts, dass ihr da zusammen irgendwie eine Entscheidung treffen. Die erste Entscheidung ist, die triffst du ganz alleine mit deinem Herrn. Will ich das? Und dann kommt die erste Überraschung, den anderen zu fragen, willst du das auch? Aber das ist der zweite Punkt. Der erste Punkt ist, ich gehe zu meinem Herrn, Herr, ich habe das fest, habe das jetzt gehört, ich lege mich jetzt erstmal fest. Und wenn wir dann übrigens da schon mal ein bisschen vorgegriffen, wenn wir darüber reden, wie Männer sich in der Ehe verhalten, das ist eine der vornehmen Aufgaben von Männern, mal was festzulegen und zu sagen, so ist es. Mal Mut zu besitzen, um mal den ersten Schritt zu gehen, auch wenn nicht klar ist, wo es langläuft. Aber dazu kommen wir dann noch. Da werden wir noch eine Menge lernen hören, wie das praktisch wird. Also jetzt, wir gehen zum Gott und erzählen ihm, passt alles. Ich habe keine Ahnung, von was du redest, aber ich will oder wie auch immer. Und dann geht es von dort weiter.